Bei der Landwirtschaft ist es so, da wird es immer Treibhausgasemissionen geben. Das ist auch so eingeplant bei den Zielen der Bundesregierung. Wir müssen aber eben jetzt weiter runterkommen und das geht eben nur mit einer Reduktion der Tierzahlen. Da wird sehr viel passieren, wie jetzt bei der Hafermilch, die war am Anfang teuer. Aber dann sehen die Firmen, es ist ein Markt, das wird nachgefragt. Und da habe ich dann die Hoffnung, wenn da die Politik auch noch hilft mit einer Mehrwertsteuerreduzierung, dass da dann der Konsum steigt und anders auf der anderen Seite eben sinkt bei den tierischen Produkten.
Ja.
Herzlich willkommen zu Die Zeit ist jetzt, der Nachhaltigkeitspodcast mit guten Gesprächen, mit verschiedenen Perspektiven und konkreten Ideen.
Eine andere Perspektive rein.
Wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch umsetzen.
Also auch in unserem Konsumverhalten.
Und dann ist es eine Frage der Routine und Gewohnheit.
Ich glaube, da verändert sich schon
ja,
was.
Ja, hallo, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Ja, das war wirklich schön. Es hat Spaß gemacht.
Let's go.
Ein Podcast von Katja Fittinghoff. Im Gespräch mit Menschen, die Veränderungen umsetzen, die uns Mut machen und mit konkreten Ideen inspirieren.
Moin, hallo Lasse.
Moin.
Sehr schön. Heute das erste Mal in meinem Leben, zwar schon als langjähriges Fördermitglied von Greenpeace, aber trotzdem noch nie direkt im Gespräch mit einem der vielen Fachcampaigner, heute mit Lasse van Aken. Herzlich willkommen, lieber Lasse. Ich freue mich total auf unser Gespräch.
Danke, ich freue mich auch.
Sag doch gerne etwas, vielleicht bevor wir dann gleich reingehen und so hören, was machst du genau als Fachcampaigner und was sind so deine hauptsächlichen Themen, die dich bewegen? Kannst du sagen, etwas zur Organisation von Greenpeace, was Größenordnung anbelangt, dass wir so mitbekommen, wo steht Greenpeace zurzeit so in Deutschland oder auch weltweit, falls du das sagen kannst?
Ja, sehr gerne. Greenpeace ist ein eingetragener Verein. Was uns auszeichnet, ist, dass wir komplett unabhängig sind. Das bedeutet, wir nehmen kein Geld von der Regierung oder von Firmen an, sondern wir leben tatsächlich davon, dass uns circa 620.000 FörderInnen in Deutschland monatlich Geld spenden. Und das ist unsere Einnahmequelle. Weltweit haben wir ungefähr, ich glaube, 3 Millionen Menschen, die uns Geld geben. Wir sind vertreten eigentlich auf der ganzen Welt, haben Büros in 28 Ländern, wobei einige Länderbüros ganze Regionen abdecken, wie zum Beispiel in Südostasien. Und in Deutschland sind wir jetzt auch schon, ich glaube, seit 40 Jahren ungefähr aktiv. Gegründet wurden wir aber ursprünglich in Kanada. Und mittlerweile sind wir ein recht großer Laden geworden, vor allem in Deutschland. Wir haben hier, ja, ich glaube, an die 400 Menschen, die arbeiten bei Greenpeace.
Und bekommt ihr mit, dass so im Laufe der Zeit, ich habe so den Eindruck durchaus, dass die Dringlichkeit rund um Biodiversitätskrise, Klimakrise, dass diese Dinge jetzt um einiges näher vor die eigene Tür gerückt werden und dass dieses Thema jetzt um einiges breiter auch in der Gesellschaft angekommen ist. Bekommt ihr das mit und hat das in gewisser Hinsicht auch Vorteile für euch, was zum Beispiel Spendenaufkommen angeht oder die, weiß ich nicht, Rückläufigkeit der Petition? Petitionsaufrufe oder ähnliches, da seid ihr auch sehr aktiv, dass man sich da beteiligen kann auf diese Art.
Das bekommen wir auf jeden Fall mit und es hat sich tatsächlich auch gewandelt. Es ist so gesehen einfacher und schwieriger geworden. Früher war das so, es gab so einen Bösewicht und den haben wir quasi angegriffen. Und die Leute haben dann statt bei Shell bei Aral getankt zum Beispiel und damit war die Lösung einfach für die Menschen. Mittlerweile ist das weniger. Das heißt, die Menschen müssen tatsächlich mehr an ihrem eigenen Verhalten ändern. Das heißt zum Beispiel eben gar nicht mehr Auto fahren, sondern Bahn fahren oder weniger Fleisch essen. So, das heißt, das macht es für uns sehr viel schwieriger. Es gibt nicht mehr oder nicht mehr so oft dieses David gegen Goliath, sondern tatsächlich, es sind komplexe Themen. Man muss sehr viel erklären. Ich sag mal, gut und böse ist nicht leicht zu erkennen. Das macht es schwieriger. Interessanterweise sind die Leute nach wie vor bei uns. Also auch mit Corona, wo wir natürlich wie alle die Befürchtung hatten, die Menschen kündigen erstmal ihre Mitgliedschaft, weil sie weniger Geld haben. Das ist tatsächlich nicht eingetreten. Das heißt, nach wie vor sehen wir, es ist den Leuten wichtig. Biodiversität und Klima ist ein relevantes Thema. Und auch wenn immer neue Akteure auf den Plan treten, wie die letzte Generation oder Fridays for Future, ist das eher eine Ergänzung. Und wir supporten uns gegenseitig, in Kooperation mit Fridays for Future zum Beispiel. So gesehen, ja, es ist gut so. Auf der anderen Seite merken wir auch, das, was wir immer gemacht haben, so ein Banner-Hanging zum Beispiel, sowas nutzt sich halt ab. Also auch da stehen wir vor Herausforderungen.
Genau. Und als du das gerade so beschrieben hast, habe ich mich total gemeint gefühlt, weil das trifft total gut auch mein Verhalten, mein Spendenverhalten oder die Art, wie ich auch Aktionen mit unterstütze. Für mich ist total klar, dass Greenpeace so die Basislinie bietet und alles andere kommt durchaus auch seit letzten Jahren noch dazu oder wechselt teilweise auch. Aber ich bin ein treuer Fan sozusagen.
Zum Glück.
Lass uns gerne, ja. Und ich finde auch die Arbeit, die ihr macht, hoch notwendig. Gleichwohl gibt es eben auch andere Organisationen, deren Arbeit ich auch sehr notwendig finde. Gerne möchte ich mit dir reinzoomen in deine Welt, weil du benannt hattest ja, du bist Fachcampaigner und wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, zum Thema Landwirtschaft auch. Kannst du mal kurz umreißen, was sind denn gerade so die aktuellen Themen, die dich umtreiben in deiner Funktion als Fachcampaigner bei Greenpeace?
Genau, wir haben bei Greenpeace verschiedene Bereiche wie Meere, Wälder und ich arbeite eben als Campaigner im Bereich Landwirtschaft, was natürlich auch das Thema Lebensmittel, also unser Essen betrifft. Oder ich arbeite zu einem Thema, was die Leute dreimal am Tag betrifft. Und auch bei dem Bereich Landwirtschaft geht es ganz viel um Klima und Biodiversität. Das sind auch da die großen Herausforderungen und auch Probleme, die wir in Deutschland, aber eben auch global vor uns haben. Was wir gucken ist, wo können wir möglichst viel erreichen. Also wo können wir als Organisation oder als Zivilgesellschaft einen Hebel umlegen, um eine Veränderung zu erreichen? Und wo hat das einen möglichst großen Effekt? Und da sind wir in Deutschland zum Beispiel bei der Tierhaltung. Das ist für uns seit vielen Jahren ein sehr großes Thema, weil wir in Deutschland extrem viel Fleischproduktion haben und auch eine extrem hohe Milchproduktion, eine Produktion, die wir gar nicht so selber konsumieren können, sondern wir exportieren total viel. Und die Fleisch- und Milchproduktion ist deswegen relevant, weil wir haben sehr viel Futtermittel, die dafür angebaut werden. Das ist sehr schlecht für die Biodiversität. So ein Maisacker ist quasi eine Wüste, auf dem Mais wächst. Das ist das Gegenteil von einer kleinteiligen Struktur. Und beim Klima, auch da muss man, glaube ich, gar nicht mehr so viel erzählen. Das wissen die Menschen mittlerweile. Der Konsum tierischer Produkte geht einher mit sehr hohen CO2-Emissionen, aber auch Methan- und Lachgasemissionen. Und da gucken wir eben, dass wir rangehen. Und wir müssen immer alles im Auge behalten. Wir müssen einerseits die Produktion im Auge behalten. Das heißt, wir reden mit den Produzentinnen, mit dem Handel. Wir bearbeiten die Politik. Und natürlich sind wir auch bei den Konsumentinnen, weil es nützt überhaupt nichts, zum Beispiel die Produktionsstandards so sehr anzuheben und teurer zu machen, dass das Fleisch dann billig aus dem Ausland kommt. Das heißt, wir müssen auch immer an die Konsumentinnen denken. Und das ist so der Spagat, in dem wir uns bewegen. Und der Fokus aktuell seit diesem Jahr liegt vor allem auf der Milchproduktion.
Da hat sich ja auch einiges geändert, auch durchaus zum Teil unsichtbar für die Konsumentinnen. Zum Beispiel, dass die Kühe mit Weidegang, der Prozentsatz total zurückgegangen ist um 25% in der letzten Zeit. Und dass sowas wie Hochleistungskühe und die Art und Weise, wie wir da mit Massentierhaltung umgehen, sich ja auch noch weiter in Richtung Effizienzsteigerung bewegt. Wie stelle ich mir denn da ganz konkret deine Aktivitäten vor? Was genau macht ihr da an Kampagnen?
Also einerseits arbeiten wir wissenschaftsbasiert. Das heißt, wir hauen jetzt nicht einfach irgendeine Forderung raus, weil die sich gut anhört, sondern wir gucken zum Beispiel ganz konkret beim Klima. Wir haben ja die gesetzlich verbindlichen Klimagesetze. Wir müssen netto null erreichen bis 2045 und dann gucken wir uns halt an, wie können wir das erreichen im Bereich Landwirtschaft und wie viel Kühe können wir eigentlich noch halten in Deutschland, ohne dieses Netto-Null-Ziel zu reißen. So, und da haben wir zum Beispiel jetzt eine Studie, die erarbeitet wird. Das wird so circa wahrscheinlich auf ein Viertel von dem hinauslaufen, was wir aktuell an Kühen, an Milchproduktion da haben.
Das heißt, drei Viertel müssten wir uns verabschieden, um im Zielkorridor zu landen.
Bei der Produktion, weil vieles wird ja exportiert. Das heißt, unseren Konsum, der muss auch stark runter, aber nicht ganz so stark wie die Produktion. So, das heißt, wir haben so eine Basis, wir haben dann so einen Zielkorridor, wo wir hin müssen. Das ist so die Vision und das übersetzen wir dann in kleinere Schritte und schauen, was sind der mögliche Hebel, wie wir das erreichen können. Und da eben zum Beispiel gibt es eine Nutztierhaltungsverordnung, wo man ran kann. Es gibt aber natürlich auch sowas wie eine Mehrwertsteuerreform, über die man reden kann. Weil Hafermilch wird mit 19% besteuert, Kuhmilch nur mit 7%. Und wir reden natürlich auch mit der Politik und dem Handel. Und das heißt, wir müssen einerseits aufklären und aufrütteln, dass die Leute das als relevant betrachten, Thema. Und wir müssen Druck aufbauen. damit sich was verändert, ja. Weil sonst verändert sich nichts. Und das ist letzten Endes mein Job.
Genau. Besteht dein Job dann auch darin, vor Ort zu sein? Also unter Kampagnen stellen sich viele vor, dass Greenpeace-Leute sich mit Schutzkleidung bestücken und dann irgendwelche Zufahrtswege versperren, sich an Schornsteine ranhängen oder ähnliches. Also wie ist denn so dein Kampagnenalltag? Bist du mehr wissenschaftlich vertieft im Büro sozusagen und führst ab und zu Podcasts mit netten Menschen? Oder inwieweit bist du auch vor Ort und machst Stress im besten Sinne?
Ich mache auch Stress und das macht auch total viel Spaß, ab und zu mal Stress zu machen. Das ist aufregend. Letzten Endes, wir sind ein großes Team. Wir haben die Fachleute, so wie mich. Wir haben Medienprofis, in der Regel Journalistinnen. Wir haben Social-Media-Expertinnen. Wir haben, das nennen wir Engagement-Leute, die halt mit den Gruppen, die wir in 100 Städten in Deutschland haben, arbeiten, die ehrenamtlich tätig sind. Also wir haben verschiedene, ich sag mal, Möglichkeiten, um Druck aufzubauen. Und idealerweise heißt Kampagne, dass wir über mehrere Jahre die verschiedenen Felder bespielen und so eben Druck aufbauen. Und das kannst du nicht 3 Jahre aufrechterhalten, aber du musst mal hier und mal da und dann veröffentlichst du vielleicht eine Studie und forderst dann was von dem Landwirtschaftsminister. Und dann macht man das, um die Studie ein bisschen zu pushen, eventuell in Form einer Aktion. So, ja. Oder in Form von einem Social-Media-Push.
Jetzt gibt es ja viele Organisationen, die darüber klagen, dass sie mehr offene Stellen oder Betätigkeitsfelder haben als Menschen, die sich melden bei ihnen, um sie zu unterstützen. Wie sieht denn das bei Greenpeace aus? Also gibt es da sowohl für Ehrenamtliche als auch für angestellte Kräfte die Möglichkeit, noch mit an Bord zu kommen? Sucht ihr aktuell Leute?
Also ich bin nicht 100% auf dem Stand, aber in der Regel suchen wir gute Leute in den verschiedenen Bereichen, bei den Angestellten. Es ist auch nicht so leicht, hier reinzukommen, weil manchmal haben wir halt sehr spezielle Skills, die wir brauchen. Aber natürlich kann man hier immer mal reingucken. Und wir haben zum Beispiel auch viele Praktikantinnen oder Werkstudentinnen, die hier anfangen. So habe ich übrigens auch mal angefangen hier. Yeah. So einen Tag die Woche und dann lernt man den Laden kennen und dann geht man mal woanders hin, kommt wieder zurück. So kommt man rein. Und bei den Ehrenamtlichen, wie gesagt, da gibt es in über 100 Städten in Deutschland Gruppen und da kann man teilnehmen. So, da muss man ein bisschen gucken, ob das passt, auch mit den Leuten, die in der jeweiligen Gruppe sind. Es gibt auch für Jugendliche, die heißen bei uns JAGS, Jugendaktionsgruppen, die können da teilnehmen und sogar das Green Team. Da sind dann, glaube ich, die 10- bis 14-Jährigen drin.
Ah, okay.
Das heißt, wir versuchen auch sehr niedrigschwellig Angebote zu machen. Und online läuft eben auch vor allem durch Corona getrieben sehr viel mittlerweile digital. Das heißt, man kann sich sehr gut vernetzen und kommt dann aber natürlich auch immer mal wieder zusammen.
Sehr gut. Da werden wir in den Shownotes die entsprechenden Links dann auch mit reingeben, sodass, wenn man Interesse daran hat, dann auch einen leichten Zugang hat. Ab und zu sind wir in dem Mikrokosmos der Gemeinwohlökonomie auch auf Veranstaltungen gewesen, wo wir dann neben den Greenpeace-Leuten gestanden haben und natürlich gemerkt haben, wie ähnlich da auch die Ausrichtungen waren. Bei dem Stichwort Green Team, da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich als Organisationsentwicklerin mehr und mehr dabei bin, seit vielen Jahren schon interne Change-Teams aus der Taufe zu heben und eben für die Veränderungsthemen von innen heraus zu begleiten für eine Organisation. Und die neueste Variante sozusagen, die sich herausentwickelt hat, sind die sogenannten Green Teams. Das heißt, das sind diejenigen, die von Anfang an sagen, ja, wir wollen Veränderungen in der Organisation unter der Überschrift explizit nachhaltiger zu werden. Und da merke ich jetzt gerade, gibt es eine ähnliche Bezeichnung dann auch. Sag uns gerne nochmal eben, bevor ich dann zum Abrunden die Fee vorbeikommen lasse und dann darfst du dir einen Wunsch formulieren. Das ist immer so das Abschlussritual mit meinen Gästen. Aber vorher gerne würde ich an einem Punkt noch in die Tiefe gehen. Du sagtest so am Anfang, ihr überlegt euch natürlich, was sind die besten Hebel, um eben zu Netto Null 2045 auch zu kommen und inwieweit kann der Bereich oder der Sektor Landwirtschaft da eine Rolle spielen. Kannst du dazu noch etwas sagen, an welchen Stellen deutlich würde, dass wir da beginnen, auf dem guten Weg zu sein? Also ich kann mir vorstellen, als Endverbraucher können wir noch ein bisschen was tun, weil viele Leute glauben, wenn sie nur Fleisch weglassen, aber dann umso mehr Eier und Milchprodukte nehmen, sind sie auf der guten Seite der Macht. Und das finde ich dann immer spannend, in die Gespräche zu gehen, um mal so deutlich zu machen, was da sowohl körperlich als auch CO2-mäßig passiert, wenn man viel Milchprodukte konsumiert. Aber kannst du mir mal aus deiner Perspektive sagen, was sind noch weitere Aspekte, um diesen Hebel möglichst wirksam werden zu lassen in der nächsten Zeit?
Ich muss vorab sagen, dass noch Mobilität und Energie die größten Faktoren sind bei der Klimakrise. Mhm. Das wird sich aber ändern, weil in der Landwirtschaft gibt es kaum technische Lösungen, die sind eigentlich ausgeschöpft, um die Treibhausgasemissionen weiter zu senken. Mhm. Wir haben jetzt ungefähr einen Anteil von 14% der gesamtdeutschen Emissionen, die auf die Landwirtschaft zurückfallen. Mhm. Da wird oft mit 7% gearbeitet, aber auch die Böden, die landwirtschaftlich genutzt werden und Treibhausgase emittieren, die muss man dazu rechnen. Das ist eher so eine Reporting-Geschichte auf UN-Ebene, warum das manchmal geteilt wird. Ernährung ist tatsächlich ein Hauptfaktor, wenn man jetzt als Individuum oder auch als Politik da eine Treibhausgasreduktion erreichen möchte. Es ist total schwierig, so als Endkonsument, der ich ja auch bin und da mit meiner Familie einkaufen gehe, auf einen Blick zu sehen, das ist ein gutes Produkt und das ist ein schlechtes, weil das ist sehr komplex. Man kann generell sagen, Fleisch und Milchprodukte sind eben mit sehr hohen CO2 oder Treibhausgasemissionen behaftet. Und da gibt es aber sehr große Unterschiede. Rindfleisch ist viel, sag mal, schädlicher als Schweinefleisch. Geflügel oder so. Wenn ich jetzt einen Käse esse, dann ist da sehr viel Milch drin. Also um ein Kilo Käse, je nach Sorte, herzustellen, brauche ich 10 bis 15 Liter Milch. Ich glaube, was wichtig ist, dass die Leute jetzt nicht irgendwie auf einmal ganz asketisch leben, sondern eher so wieder hin zum Sonntagsbraten, sich mal was gönnen. Mhm. Es muss nicht jeden Mittag die Currywurst sein und morgens immer Wurst. Und auch bei der Milch. Also ich bin irgendwann umgeschwenkt auf Hafermilch. Ich kann mir das andersrum gar nicht mehr vorstellen. Esse aber auch immer noch gerne Käse ab und zu. Das ist aber für mich dann auch was Nettes am Wochenende. Also ich glaube, für die Menschen ist wichtig zu gucken, was kann ich in meinen Alltag einbauen. Und ich glaube, eine große Falle, in die wir alle tappen, ich auch. Ich tue quasi auf der einen Seite was Gutes, wie zum Beispiel weniger Fleisch essen, und auf der anderen Seite gönne ich mir aber was, wie zum Beispiel ein dickes Auto fahren. Und das ist letzten Endes, da müssen wir uns irgendwann ehrlich machen, das wird halt so nicht weitergehen. Wir müssen tatsächlich reduzieren. Ja. Und bei der Landwirtschaft ist es so, da wird es immer Treibhausgasemissionen geben. Das ist auch so eingeplant bei den Zielen der Bundesregierung. Wir müssen aber eben jetzt weiter runterkommen und das geht eben nur mit einer Reduktion der Tierzahlen. Und das ist ein schwieriges Thema, weil die Landwirtinnen, die wurden über Jahrzehnte darauf getrimmt, große Ställe zu bauen, große Herden zu haben. Das wurde auch von der Politik mit Geld gefördert. Und da jetzt den Hebel umzulegen, das ist sehr schwer. Da gibt es sehr starke Beharrungskräfte. Letzten Endes kommen wir aber nicht drum herum. Und dann gibt es eben neue Felder. Und um nochmal was Positives auch zu sagen, ich war neulich in Berlin, habe ein Startup getroffen, die tierfreien Käse herstellt. Also die bauen quasi Milchproteine nach, tun das in Fermenter und vervielfältigen das.
Okay.
Und ich habe Camembert probiert, Gouda, Feta-Käse und Frischkäse.
Oh.
Und außerdem Frischkäse hätte ich dir alle drei hinstellen können und dir sagen können, das ist von der Kuh.
Ach,
und du hättest
es
geglaubt. Der Frischkäse ist noch ein bisschen... Gucken die noch. Und Rührei habe ich da auch gegessen.
Ja, ja.
Also pflanzliches Rührei. Und da habe ich die Hoffnung, da wird sehr viel passieren, wie jetzt bei der Hafermilch. Die war am Anfang teuer. Aber dann sehen die Firmen, es ist ein Markt, das wird nachgefragt. Und da habe ich dann die Hoffnung, wenn da die Politik auch noch hilft mit einer Mehrwertsteuerreduzierung, dass da dann der Konsum steigt und auf der anderen Seite eben sinkt bei den tierischen Produkten.
Ja. Also gerade bei Käseersatzprodukten finde ich auch, das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Und es gibt ja mittlerweile einige Firmen, die sich daran beteiligen. Und ich glaube, also ich habe bisher noch nicht unbedingt die Firma gefunden, wo ich sage, yippie-yay, damit kann ich wunderbar gehen. Kannst du den Namen der Start-up-Firma nennen? Ist das in Ordnung? Sind die schon am Markt?
Die sind noch nicht am Markt. Die heißen Formo in Berlin. Und ja, das ist ein bisschen komplex, weil einerseits müssen die noch die, ich sag mal, relevanten Mengen kommen. Und das andere ist, sind so Zulassungsgeschichten. Ne? Also weil das darf man nicht mal eben so machen. Aber trotzdem bin ich überzeugt davon, dass das viel schneller kommen wird auf dem Markt als Kunstfleisch aus dem Labor, weil das hat so ein bisschen so einen Ekelfaktor oft, dieses Kunstfleisch, weil das hat zum Teil mit Kälberserum zu tun. Das ist ein bisschen nicht so nett. Und dieser Käse setzt halt auf bestehende Technologien. Also das, was die machen, wird oft schon auch in der Pharmaindustrie angewendet, um Medikamente herzustellen.
Gibt es schon.
Trotzdem, auch da muss man sagen, wir produzieren in Deutschland über 30 Millionen Tonnen Milch pro Jahr. Das heißt, auch wenn wir Alternativen haben, bis die das ersetzen können, das wird wahrscheinlich noch Jahrhunderte dauern. Das heißt, wir müssen wirklich runterkommen von diesen hohen Produktionen. Und das wollte ich auch nochmal sagen, Milch ist deswegen so interessant, weil da vor allem Methanemissionen entstehen. Mhm. Und Methan hat den Vorteil, dass es sich nach 12 Jahren in der Atmosphäre auflöst. Mhm. Das heißt, wenn ich heute eine Tonne CO2 emittiere, dann ist die über ein paar hundert Jahre in der Atmosphäre.
Genau.
Also ich sag mal, unendlich nach menschlichen Maßstäben. Mhm. Wenn ich heute aber eine Tonne Methan emittiere, ist sie weg. Das heißt, wenn wir die Methanemissionen deutlich senken, dann haben wir so eine Art Kühlungseffekt. Mhm. Und wir kaufen uns ein bisschen mehr Zeit, um uns an die Klimakrise anzupassen. Mhm. Und deswegen ist Milch so wichtig.
Ja.
Weniger Methan bedeutet tatsächlich eine weniger schlimme Klimakrise und mehr Zeit, um Alternativen aufzubauen.
Genau, und da wären mindestens zwei Ansatzpunkte. Einmal zu schauen, auf welche Art und Weise können die Landwirtinnen und Landwirte unterstützt werden, wirklich in dem Umbau ihres Geschäftsmodells. Und an welchen Stellen haben wir EndverbraucherInnen ebenso die Möglichkeit, eben an unserem persönlichen Konsumverhalten auch noch was zu drehen und sich auch ein Stück umzugewöhnen. Also ich bin auch zuerst mit Sojamilch sehr viel unterwegs gewesen, dann jetzt auch mit Hafermilch und mir geht's ähnlich. Wenn ich denn mal, weiß ich nicht, an der Tankraststelle mir einen Milchkaffee mit Kuhmilch dann nehme, dann denke ich, mag ich eigentlich gar nicht mehr. So sind wir auch Gewohnheitstiere sozusagen. Wenn jetzt Lasse die Fee vorbeikommt und sag, lieber Lasse, du hast einen ganz schönen großen Wunsch frei. Sagen wir mal für den Zeitraum der nächsten 12 Monate. Was wäre das, was du gesamtgesellschaftlich oder auch für den Tanzbereich, für den du zuständig bist, Landwirtschaft, was wäre ein Wunsch, den du gerne dieser Fee mitgeben wollen würdest?
Ich glaube, das kann man für den Bereich Landwirtschaft und gesamtgesellschaftlich sagen, mehr Mut und Wille zur Veränderung in der Politik und bei den Menschen. Weil die jetzt realisieren, so wie es läuft, kann es nicht weitergehen. Und aber die falschen, ich sag mal, Lösungen wählen. Also Stichwort AfD, dass da so viel Zulauf ist. Das ist fatal. Und ich glaube, es ist total wichtig anzuerkennen, wir haben eine Klimakatastrophe. Mhm. Wir müssen aber den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern man muss irgendwie ins Tun kommen. Mhm. Und das ist natürlich total schwierig für die Politik und auch für die Menschen, aber das anzuerkennen und nach vorne zu gehen, mal Sachen zu wagen und weniger irgendwie auf dem Jetzt zu beharren, das würde ich mir wünschen, gesamtgesellschaftlich und aber auch im Bereich Landwirtschaft, der dann doch eher ein konservativer Bereich ist.
Ist eingeloggt, der Wunsch, Lasse.
Super.
Hat sie mitgenommen, genau. Ich habe dich am Anfang gar nicht gefragt, was du von Beruf her bist, so ausbildungsmäßig. Aus welcher Fachrichtung kommst du denn ursprünglich?
Ich habe tatsächlich Politikwissenschaften studiert, was mir jetzt nicht so viel weiterhilft. Wobei ich habe auch in der Europäischen Union gearbeitet, im EU-Parlament für 4 Jahre, da war das ganz hilfreich.
Ja.
Und bin so reingerutscht in diesen Umweltbereich. Als Student habe ich hier angefangen zu jobben und habe dann später für Greenpeace International gearbeitet.
Cool.
Und war da so Recherchekoordinator. Also ich bin quasi, ich habe gelernt, wie man Recherchen macht, auch auf den teilweise unkonventionellen Weisen, wie Greenpeace das so macht oder kreative Art und Weise und bin irgendwie in diesem Landwirtschaftsbereich hängen geblieben.
Okay.
Ich habe früher auch noch ein bisschen Verkehrspolitik gemacht und Verbraucherschutzpolitik und habe aber irgendwann gemerkt, Landwirtschaft und Essen, das interessiert mich sehr. Ich bin ein Stadtkind und das war mir eigentlich nie so nah, aber ich genieße das jetzt irgendwie auch viel draußen zu sein. Ich treffe mich sehr viel mit Landwirtinnen, bin sehr viel auf Höfen und finde das total toll.
Cool.
Und habe mir da jetzt so als Autodidakt über die Jahrzehnte, ich mache das jetzt seit 18 Jahren, mache ich das jetzt ungefähr, arbeite ich in dem Bereich.
Mensch, du siehst noch so jung aus. Wie alt bist du denn, wenn ich mal fragen darf?
Ich bin 40.
Du bist 40?
Ja,
Mensch, du hast dich aber gut gehalten da draußen an der frischen Luft.
Ja, danke.
Ja, cool. Ja, toll. Also Lasse, dankeschön für den Austausch. Das war informativ, angenehm und inspirierend auch. Ich hoffe auch durchaus für die lieben Menschen, die uns zuhören und hat vielleicht wieder ein bisschen dazu beigetragen, dass man sensibilisiert ist für dieses Thema und eben auch mit dieser nicht in den Kopf in den Sand Steckhaltung, sondern mit Blick nach vorne eher, was können wir tun und was würde es für Hebel eben auch geben, wenn man diese Wege geht. Und ja, da war unser Gespräch, glaube ich, ein Teil dafür, in diese Richtung weiterzudenken und sich eben auch vom eigenen Verhalten her zu verändern. Ganz lieben Dank dir.
Ebenso, vielen Dank für das Gespräch, hat mich gefreut.
Ja, mich auch. Ja, wenn wir also die gesetzliche Vorgabe in 2045, das sogenannte Net-Zero-Ziel erreichen zu wollen, also emissionsfrei zu sein, wenn wir das schaffen wollen, dann heißt das für die Milchwirtschaft, dass wir rund 3/4 weniger Kühe in Deutschland haben werden und damit auch die Produktion für den Export drosseln. Gesamtmenge sind übrigens über 30 Millionen Tonnen Milch pro Jahr. Eine Wahnsinnsmenge. Warum der Export von Milch und Milchpulver so attraktiv ist und welche Wirkung dieses hat, sowohl gesundheitlich als eben auch wirtschaftlich, ist übrigens sehr gut in der Dokumentation Das System Milch zu sehen. Wir verlinken den Film in die Shownotes und es ist ein sehr bemerkenswerter Film, eine gute Reportage. Ach, und wenn wir jetzt gerade bei guten Filmtipps sind, habe ich zwar schon zweimal benannt, kann man gleich wohl auch häufiger machen, zum Thema tierische Proteine als Nahrungsquelle sind nach wie vor die beiden Filme Gabel statt Skalpell zu empfehlen. Die deutsche Fassung ist bei YouTube gut nachzusehen. Und auch der Film The Game Changers ist sehr zu empfehlen. Das ist der Film mit Arnold Schwarzenegger, aber nicht nur mit ihm. Und da gibt es eine ganze Menge Narrative, an die wir so gewohnt sind über die Jahrzehnte, mit denen da ordentlich aufgeräumt wird. Also zwei sehr gute Filme. Schön finde ich es immer in Gesprächen wie auch in diesem von möglichen Hebeln und Lösungsansätzen auch etwas zu hören. Das waren in diesem Gespräch mit Lasse einmal eine neue Nutztierverordnung, die sehr notwendig ist und mal wieder, kann man sagen, das Thema Mehrwertsteuerreform, die dann solche reformbedürftigen Kuriositäten wie unterschiedliche Steuersätze für zum Beispiel Hafermilch zurzeit noch 19% und Kuhmilch mit nur 7% Mehrwertsteuer so verändert, dass gesunde und nachhaltige Produkte eben auch eher gefördert werden. So, das war das Gespräch dieser Woche. Wenn ihr am kommenden Donnerstag, da gibt es ja nur in Anführungsstrichen einen Post auf Instagram zur Rubrik Wusstest du schon das? Also wenn ihr gleichwohl eine Folge von Die Zeit ist jetzt auch jeweils in diesen Zwischenraum Donnerstagen hören möchtet, dann scrollt doch einfach mal durch die Folgen von Die Zeit ist jetzt. Wir sind mittlerweile seit knapp 2 Jahren online und erhalten immer wieder sehr wertschätzende Rückmeldungen von lieben Menschen, die erzählen, dass sie zwischendurch Folgen aus den früheren Monaten gehört haben und dass sie das auch sehr gut fanden. Nutzt also gerne diese Gelegenheit, genauso wie das Abonnieren von Die Zeit ist jetzt, das Aktivieren des Glockensymbols und ihr habt nun auch bei Spotify die Möglichkeit, eure Kommentare und die Rückmeldungen von euch zu den einzelnen Folgen einfach dort zu hinterlassen. Wir freuen uns über jedes Feedback. Habt eine gute Zeit und in 2 Wochen hören wir uns wieder hier. Bis dann.
Das war der Nachhaltigkeitspodcast Die Zeit ist jetzt. Ein Gespräch über aktuelle Veränderungsthemen und konkrete Ideen für unsere Zukunft. Eine Produktion von KV&P Unternehmensberatung.